Es war schön, heute Morgen schon eine riesige Portion wahren Glaubens zu sehen. Dieter hat gesagt, er glaubt, dass diese Predigt richtig gut wird. Das ist Glaube. Er hat sie noch nicht einmal gehört und weiß, dass sie gut wird. Und ihm geschehe und uns geschehe nach diesem Glauben, hoffe ich. Aber das finde ich schon spannend. Den Titel der Predigt, den hat Dieter ja schon angekündigt und vorweggenommen. Ihr kennt dieses IKEA-Motto. Wohnst du noch oder lebst du schon? Und da wird ein klarer Gegensatz aufgezeigt. Wohnen, das ist so, naja, ja, hast ein Dach über dem Kopf. Aber wenn du bei IKEA einkaufst, dann lebst du richtig mit den tollen Möbeln. Ich finde das andere viel besser. Glimmst du noch oder brennst du schon? Denn das ist der Zustand, das Letztere, was Jesus von uns möchte. Matthäus 12, Vers 20 steht, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und wir wollen uns ein bisschen in dieser Predigt angucken, so was unser Herr Jesus so auf dem Herzen hat für uns. Und in diesem Motto, glimmst du noch oder brennst du schon, da wird deutlich, auch in diesem Text, den wir eben gelesen haben, was für ein gnädigen Herrn wir haben. Denn er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Das ist eine ganz zentrale Aussage. Ziel dieser Predigt ist, dass wir Jesus hinterher besser erkennen als vorher, ihn besser verstehen als vorher. Ihr wisst, was ein glimmender Docht ist. Jeder von euch hat schon mal eine Kerze ausgepustet. Und wenn ihr nicht kräftig genug gepustet habt, dann glimmt das da noch. Dann ist da noch so Glut und jede Menge Qualm. Das ist, wie soll man sagen, sie qualmt und stinkt ganz mächtig vor sich hin, diese Kerze. Und eigentlich schreit alles danach, nochmal kräftig nachzupusten und diesen qualmenden, stinkenden Docht endlich auszupusten, damit er die Luft nicht länger verpestet. Denn er hat ja seinen ursprünglichen Zweck, Licht zu geben, sowieso nicht mehr. Er verpestet nur die Raumluft. Das könnte ja Jesus jetzt genauso machen mit uns, aber das tut er nicht. Jesus will den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ihr habt euch sicher gedacht, dass es in diesem Text nicht wortwörtlich darum geht, wie unser Herr Jesus mit Kerzen umzugehen pflegte. Denn wenn hier ein glimmender Docht erwähnt wird, dann ist es eigentlich ein Christ oder eine Christin, deren Glaubensleben mal brannte, derzeit aber ziemlich abgekühlt ist. Zum Beispiel durch Sünde, die man zugelassen hat und in der man steckt und lebt. Entweder durch direkte moralische Verfehlung, Gebetsarmut, mangelndes Bibellesen, mangelnde Liebe zu Gott und seinem Wort. Die Liste lässt sich bestimmt noch fortführen. Ich habe mal so ein paar Sätze, die mir in den Kopf gekommen sind, aufgeschrieben, wo man an den Aussagen schon erkennt, da glimmt noch was, aber es brennt nicht mehr. Meine Prioritäten haben sich halt geändert. Ich muss nicht jeden Tag beten, um mit Gott verbunden zu sein. Jeden Tag Bibel lesen? Ach, daraus muss ich kein Gesetz machen. Ich höre Gottes Reden auch so. Jeden Sonntag in die Kirche rennen? Gott ist doch bei mir auch am Frühstückstisch. Früher, ja, da habe ich das gemacht. Aber da bin ich jetzt viel entspannter. Ich bin da nicht mehr so gesetzlich. Mal ehrlich, wir hören doch dauernd Predigten, dass Gott gnädig ist. Was soll er schon dagegen haben, wenn ich ab und zu mal im Internet auf Seiten bin, die nicht jugendfrei sind? Gott ist doch kein Erbsenzähler. Er hat mich doch gemacht und weiß, dass ich ab und zu sowas brauche. Und wenn es doch nicht so gut ist, habe ich ja immer noch die Vergebung. Ich meine, Gott ist mir ja irgendwie wichtig. Solche und ähnliche Sätze würde ich als glimmende Sätze bezeichnen. Und jeder von uns kann sich angucken, ob er da nicht irgendwo selber ein Stück drin steht. Mein Bibellesen könnte auch ein bisschen öfter sein. Ich könnte auch ein bisschen öfter beten. Jeder muss sich selber fragen, wo steht er? Und es ist einfach so wichtig, wenn wir an Jesus dranbleiben wollen, dass wir uns die Zeit nehmen, auf sein Wort zu hören und mit ihm verbunden zu sein, denn das ist wie das Wachs an dem Docht. Das ist die Nahrung für die Flamme. Wenn ich also sage, naja, ich muss nicht ständig beten, um mit Gott verbunden zu sein, dann wird die Flamme kleiner, weil sie bekommt nicht so viel Nahrung, wie sie eigentlich braucht. Wenn ich sage, naja, ich finde gerade Bibellesen etwas anstrengend und ach Mensch, die ganzen Geschlechtsregister in Exodus, ach muss ich mir das alles antun? Oder überhaupt sagen, Mensch, das ist so zäh, dann wird die Flamme kleiner, weil sie nicht mehr genug Nahrung bekommt. Und wenn wir nur noch glimmen, was ist dann? Dann sind wir sowohl für unsere Umgebung als auch für uns selber kein Licht mehr. In Matthäus 5, Vers 15 und 16 sagt Jesus, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der Scheffel, das ist auch so, ne? Das ist so ein Krug. Und wenn du einen Krug auf eine Kerze stellst, was passiert? Sie brennt so lange, bis sie den Sauerstoff, der unter diesem Krug ist, verbraucht hat. Und wenn ihr dann den Deckel abnimmt, dann qualmt es nur noch. Und vielleicht glimmt es auch ein bisschen. Und unsere Aufgabe ist es eben, dass wir unser Licht nicht unter einen Scheffel stellen. Dass wir Dinge, wie die ich eben aufgezählt habe, nicht zulassen, sondern sehr aktiv und aufmerksam in unserem Glaubensleben sind und gucken, bin ich eigentlich noch dran? Mal so einen Zwischencheck machen. Gott, wie siehst du das? Ist alles in Ordnung? Zwischen uns? Mal selber beobachten, wie viel habe ich mir Zeit genommen für Gott? Habe ich diese Woche mir regelmäßig Zeit genommen, in seinem Wort zu lesen, drüber nachzudenken? Einfach den Selbstcheck machen. Unsere Aufgabe ist es nämlich, zu leuchten. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unsere Aufgabe ist es, zu leuchten, damit die Menschen durch uns auf den Vater im Himmel schließen können. Wessen Licht aber nicht mehr leuchtet, sondern nur noch glimmt, der kann nicht mehr auf den Vater hinweisen durch sein Leben. Denn dort qualmt es gerade nur noch. Qualm stinkt und vernebelt die Sicht. Was macht aber Jesus mit jemandem, der so vor sich hinglimmt? Wir haben es gehört, dass über ihn gesagt ist, dass er den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Aber bleibt es dabei? Er sieht den Docht, der glimmt. Den lösche ich nicht aus, den lasse ich mal so. Nein. Denn Jesus' einziges Interesse ist es nicht, dass dein Glaubensdocht so vor sich hinglimmt und du weiter ein geistliches Leben auf Sparflamme führst, wenn du denn davon betroffen bist. Das kann nicht in Gottes Sinne sein und ist es auch nicht. Denn Jesus selbst sagt über sich in Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden und was wollte ich, dass es schon brennte. Das ist es, was Jesus mit denjenigen vorhat, dessen Glaubens doch glimmt. Er wird es nicht auslöschen, im Gegenteil. Er wird ihn wieder anzünden. Er wird die Glut anblasen, damit das Feuer wieder brennt. Ich habe das selbst mal versucht in Vorbereitung auf diese Predigt. Dachte, vielleicht kann ich euch das vorführen, aber es ist mir beim besten Willen nicht gelungen, eine glimmende Kerze und auch mit einem Strohhalm nicht wieder anzublasen. Es hat nicht funktioniert. Stank nur noch mehr. Vielleicht muss man sehen, dass man damals zu Zeiten Jesus Öllampen oder Talglichter mit relativ dicken Docht gebraucht hat. Und ich kann mir vorstellen, solchen Lampen kann man den Docht wieder anblasen. Aber selbst wenn nicht, wenn es Menschen unmöglich ist, so ist es bei Gott möglich. Er wird den glimmenden Docht nicht glimmen lassen, sondern er wird ihn wieder anzünden und zum Brennen bringen. Denn nichts anderes ist ja sinnvoll. Der Zustand ist des Glimmens, das ist ja nichts, was Gott die Ehre gibt. Man sieht noch so ein bisschen, so einen kleinen Schein von dem, was Jesus ausmachen könnte. Man kann eine Ahnung davon kriegen. Aber mal ehrlich, jeder Mensch, der ohne Jesus lebt und das Glimmen sieht, sagt, na ja, dafür muss ich nicht Christ werden. So attraktiv ist das wirklich nicht. Das kann ich mit ein bisschen bemühen, mich moralischer zu verhalten, anständiger zu leben, wahrscheinlich auch erreichen. Das Glimmen gibt Gott nicht die Ehre und Jesus will uns davon befreien. Er ist gekommen, ein Feuer anzuzünden auf dieser Erde und er wünschte sich, es würde schon brennen. Und wenn Jesus heute auf die Christenheit in Deutschland guckt, dann weiß er, es gibt eine Menge glimmender Dochte neu anzublasen. Wenn wir alle so brennen würden, den Prediger eingeschlossen, wie Jesus sich das vorstellt, dann würden wir hier eine Erweckung erleben. Da dies nicht der Fall ist, zeigt es, dass aus Gottes Sicht, auch wenn unsere Flammen da sind und wir vielleicht nicht gerade alle glimmen, sondern brennen, dass da noch mehr Luft nach oben ist und unsere Flamme deutlich größer, stärker und heller sein könnte, als sie es derzeit ist. Und das Gute ist, wir wissen, dass Jesus unser Feuer, wo nötig, neu entfachen will und wo es schon brennt, dafür sorgen will, dass es heller brennt und nicht ausgeht. Er ist so gnädig mit uns. Wie war das noch gleich? Matthäus 5, 15 und 16. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Leute sollen an uns und unseren Taten, unserem Lebenswandel, unserem Umgang mit ihnen Rückschlüsse auf Gott ziehen können. Wir sollen unser Licht leuchten lassen. Sie sollen unsere guten Werke sehen. Es reicht also nicht aus, fromm und geistlich zu sein und inspirierende Gottesdienste zu halten, wo wir ja leider zumeist sowieso unter uns sind. Unser Glaube ist keine Privatsache für zu Hause oder für sonntags in der Gemeinde. Das habt ihr 100-mal gehört, das wisst ihr alle, das weiß ich genauso. Aber weiß dein Nachbar, dass du Christ bist? Und wenn ja, sieht er das an deinem Leben, an dem, was du tust und wie du es tust? Kann er deinen Fischaufkleber auf dem Auto einsortieren oder denkt er, du arbeitest bei Nordsee? Das sind Fragen, die wir uns selber stellen können und wir sollten vor unserem Herrn bei der Beantwortung dieser Fragen ehrlich sein. Wie kann ich mein Licht, nachdem es von Jesus wieder angeblasen wurde, leuchten lassen vor den Leuten? Wie kann es denn aussehen, so ein Leben als Christ, wenn Gott die Flamme wieder angezündet hat? Ich setze jetzt mal, also lasst euch nicht erschrecken von dem Text, den ich jetzt lese. Nicht, dass ihr denkt, Hilfe, aber in der Apostelgeschichte 2, Vers 1, da steht über das Kommen des Heiligen Geistes. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und auch wenn es hier um die Apostel geht, hier steht auch für uns die Antwort, wie wir als Christen als solche zu erkennen sind. Es geht eben nicht im Geringsten darum, dass wir uns mehr anstrengen. Die Apostel haben auch nicht sich angestrengt, damit der Heilige Geist sie erfüllt. Sie hatten ihn nicht aus dem Himmel herabgezerrt, sondern die Aufgabe, die Jesus ihnen gestellt hat, war, wartet und betet, bis der Heilige Geist kommt. Bleibt in der Stadt, bis ihr erfüllt werdet vom Heiligen Geist. Und sie haben das getan, was er von ihnen erwartet hat, wo sie selber wahrscheinlich nicht genau wussten, was heißt denn das, wenn der Heilige Geist kommt. Was wird denn dann passieren, wenn der Heilige Geist kommt? Aber sie sind eben nicht in puren Aktionismus verfallen, obwohl Jesus bei seiner Himmelfahrt ihnen gesagt hat, sie sollen hinausgehen in alle Welt und das Evangelium predigen allen Völkern. Dann hätten sie ja gleich sich auf den Weg machen können. Nein, sie haben gewartet, bis der Heilige Geist gekommen ist und dann haben sie erlebt, was passieren wird. Denn nicht sie haben dann angefangen, in fremden Sprachen den Leuten zu predigen, sondern der Heilige Geist hat die Regie übernommen und durch sie gehandelt. Und ihr wisst das wahrscheinlich schon, aber ihr müsst euch das mal als in dieser Dynamik klar machen. Was ist mit diesen paar Leuten? Es waren ungefähr 100, die sich im Obergemach versammelt hatten und als der Heilige Geist kam. Was haben diese 100 Leute bewegt? Wenn es die nicht gegeben hätte und wenn der Heilige Geist nicht gekommen wäre, dann säßen wir heute Morgen überhaupt gar nicht hier. Dann würden wir wahrscheinlich uns immer noch vor irgendwelchen Bäumen verneigen und Odin und Thor anbeten. Ja? Aber durch diese Menschen, diese 100 Leute, hat Gott die ganze Welt erreicht. Und ich will euch nicht überfordern. Wir sind keine 100 Leute, aber wir leben auch nur hier. Keiner erwartet, dass ihr die ganze Welt erreicht. Aber der gleiche Heilige Geist, der die Jünger erfüllt hat, der lebt in euch. Der lebt in uns. Jesus lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Und wenn wir uns klar machen, welche Dynamik das Kommen des Heiligen Geistes damals bewirkt hat, dann denkt doch nur mal einen kleinen Tick größer als jetzt oder einen großen Tick größer, was möglich ist und was Gott aus dieser Gemeinde machen kann, wenn der Heilige Geist seinen Raum bekommt, wirken kann, wie er will. Die Jünger haben die ganze Welt umgekrempelt. Und ein Paulus hat Gemeinden gegründet in einer großen, großen Zahl. Ein einzelner Mensch, der obendrein vorher noch ein Gegner Christi war. Aber er wurde vom Heiligen Geist überwältigt, umgedreht, bekehrt, auf die neue Spur gesetzt und von da an fing er an, Jesus zu verkünden. Ein einzelner Mensch. Und in jeder Stadt, die zentral war, in jedem Land, das zur damaligen bekannten Welt gehörte, hat er Gemeinden gegründet. Er wollte noch nach Spanien kommen, bis dahin kam es dann nicht mehr. Aber von da aus hat er genug Gemeinden gegründet, dass von dort aus die ganze bekannte Welt erreicht werden konnte. Und es gibt wenige Flecken heute noch auf dieser Erde, wo das Evangelium Gottes nicht verkündet wird. Das alles fing mit 100 Leuten und einem Heiligen Geist an. Und das ist es, was er für uns tun kann, wenn wir uns danach ausstrecken. Dass wir brennen und nicht glimmen, dass der Heilige Geist uns neu erfüllt. Er ist ja schon da. Es ist ja nicht, dass wir ohne Heiligen Geist da sitzen. Der Heilige Geist lebt in jedem von uns. Aber da ist noch mehr drin. Ich habe mal eine krasse Aussage gehört von einem Prediger. Ich fand sie vielleicht ein bisschen überzogen, aber die Richtung stimmt. Solange dein Schatten noch keine Kranken heilen kann, brauchst du Erweckung. Wow, also das fand ich steil. Aber die Richtung stimmt. Oder wer von euch hat schon Heilung in großer Zahl erlebt? Hat erlebt, dass Leute in Scharen zum Glauben kommen? Wer von euch hat erlebt, dass Alpha-Kurse nicht nur mit 4, 5, sondern mit 40, 50 Leuten voll waren? Es hat sowas hier gegeben in den 80ern, damals in der Petrikirche in Hamburg, Grundkurse des Glaubens mit bis zu 200 Teilnehmern. Das war eine kleine Erweckung. Und wir können uns freuen, wenn wir das erleben. Gott möchte uns neu anfachen. Er möchte uns neu mit seinem Heiligen Geist berühren. Und er freut sich, wenn wir uns danach ausstrecken und sagen, komm, Heiliger Geist, ich brauche mehr. Weil ich kann das alles nicht selber machen. Wenn wir es selber machen müssten, dann wären wir nur frustriert nach kurzer Zeit. Wenn die Jünger vor 2000 Jahren auf ihre eigene Kraft angewiesen wären, wären sie über Israel womöglich gar nicht hinausgekommen. Aber mit diesem Heiligen Geist ist alles möglich. Und auf diesen Heiligen Geist dürfen wir uns einlassen. Gott lädt uns ein, uns neu nach ihm auszustrecken. Und alles, was in uns glimmt, soll nicht nur glimmen, soll brennen. Das möchte er neu anfachen. Amen. Thank you.